Ja, liebe Gemeinde, ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen zum Buch Prediger. Wir wollen fortfahren mit der Auslegung dieses Buches. Buch Prediger, Kapitel 4, Vers 17 bis Kapitel 5, Vers 6 wollen wir gemeinsam betrachten. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort: Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst, und herbeikommen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben, denn sie haben keine Erkenntnis, so dass sie Böses tun. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund, und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum seien deine Worte wenige. Denn Träume kommen durch viel Geschäftigkeit und der Tor wird laut durch viele Worte. Wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu bezahlen, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, bezahle. Besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht bezahlst. Gestatte deinem Mund nicht, dass er dein Fleisch veranlasst zu sündigen, und sprich nicht vor dem Boten Gottes, es sei ein Versehen gewesen. Warum sollte Gott über deine Stimme zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn bei vielen Träumen und Worten sind auch viele Eitelkeiten. Vielmehr fürchte Gott. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt im Lateinischen eine Redewendung, die lautet Coram Deo. Coram Deo. Vielleicht hat jemand von euch diese Redewendung schon mal gehört. Und Coram Deo bedeutet vor dem Angesicht Gottes. Vor dem Angesicht Gottes. Coram Deo bedeutet also, dass du dein ganzes Leben, dein ganzes Denken, dein Reden und dein Wandel vor dem Angesicht Gottes führst. Es bedeutet, dass du dir bei jedem Schritt, den du gehst, bei jedem Gedanken, den du denkst, bei jedem Wort, das du sprichst, bewusst machst, dass der allmächtige Gott da ist, dich beobachtet und alles sieht. Genau diese Haltung forderte Gott von Abraham, als er ihm erschienen ist und zu ihm sagte: Ich bin der Allmächtige, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. 1. Mose 17, Vers 1. Gott erscheint Abraham in seiner Allmacht und sagt zu ihm: Wandle in dem Bewusstsein meiner Gegenwart und sei vollkommen. Wie anders würde dein und mein Leben aussehen, wenn wir diese Aufforderung ernst nehmen würden? Wie anders würde dein und mein Reden aussehen, wenn wir beständig in dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes sprechen würden? Wie anders würdest du denken, wenn du die ganze Zeit in dem Bewusstsein denken würdest, dass Gott deine Gedanken sieht? Wie anders würdest du reden, wandeln in dem Bewusstsein, dass Gott jeden Schritt von dir sieht? Wie anders würdest du gucken und schauen in dem Bewusstsein, dass Gott da ist und sieht, was du siehst? Wie heiliger würden wir leben, wenn wir das umsetzen würden, was David im Psalm 16, Vers 8 sagt: Ich habe den Herrn stets vor mich gestellt. Wie anders würde dein und mein Leben aussehen, wenn wir Gott stets vor unser Angesicht stellen würden? Wenn wir den allmächtigen Gott stets vor uns haben, dann werden wir unser ganzes Leben in Ehrfurcht vor Gott leben. Und genau das sollte doch das größte Verlangen von uns Christen sein, oder? Das ist doch das, wonach wir uns alle ausstrecken und wonach wir uns sehnen, dass wir wirklich Ehrfurcht vor Gott haben und dass wir eigentlich die ganze Zeit mit ihm leben würden, als würde er wie ein Freund an unserer Seite sein, und dass wir nur so wandeln, wie es ihm selbst gefällt und wie es seinem Willen entspricht. Doch leider reden, denken und handeln wir oft nicht so, wie es Gott gefällt. Und ich denke, der Grund dafür liegt, dass wir nicht Coram Deo leben. Dass wir nicht vor dem Angesicht Gottes leben. Dass wir Gott nicht stets vor uns gestellt haben. Dass wir nicht vor seinem Angesicht wandeln, wie Abraham es tun sollte. Und aus diesem Grund müssen wir alle lernen, du und ich, jeden Tag aufs Neue genau das umzusetzen, genau das auszuleben, Coram Deo, vor dem Angesicht Gottes zu leben, ihn stets vor uns zu stellen, und unser Leben wird eine Revolution, eine Reformation erleben. Wir müssen lernen, jeden Schritt, jeden Gedanken, jedes Wort, jede Handlung, jede Tat, die wir tun, vor seinem Angesicht auszuführen. Und genau dazu, denke ich, will uns der vorliegende Abschnitt ermutigen. Salomo will uns in diesen Versen lehren, dass Gott im Himmel ist, dass er heilig ist und dass er alles sieht, dass wir auf der Erde sind und dass wir deshalb in Gottes Furcht vor ihm leben sollen. Insbesondere geht Salomo hier auf drei Bereiche ein, in denen wir ehrfürchtig vor Gott wandeln sollen. Der erste Bereich ist das Darbringen von richtigen Opfern. Der zweite Bereich ist das Halten von anständigen Gebeten. Und der dritte Bereich ist das Bezahlen von ausgesprochenen Gelübden. Das sind drei Bereiche, die Salomo anspricht, in denen wir ehrfürchtig vor Gott leben sollen. Aber ich denke, in diesen drei Bereichen spiegelt sich das gesamte Leben von uns wider. Und so habe ich diese Predigt überschrieben mit den Worten: Pflege einen ehrfürchtigen Umgang mit Gott. Und mein Ziel ist es, dass wir durch diese Predigt genau das erreichen, dass wir mehr lernen, in einer ehrfürchtigen Haltung gegenüber Gott zu wandeln. Vorab, bevor wir nun auf diese Punkte eingehen werden, will ich vorausschicken und sagen, es wird eine sehr praxisnahe Predigt, also viele Anwendungen, viele Punkte, auf die ich eingehen will, mit Gottes Hilfe. Wenn also etwas zu viel wird, dann kommt nach der Predigt gerne zu mir und ich will sie euch gerne nochmal geben, diese Punkte. Aber ich denke, es ist notwendig. Wir brauchen Theologie und Theologie ist wichtig, aber aus der Theologie muss auch eine praktische Theologie entspringen, ein Umsetzen dieser Wahrheiten. Und so möchten wir heute genau das erzielen. Wir möchten lernen, ehrfürchtig vor Gottes Angesicht zu wandeln. Und so kommen wir zum ersten Punkt, auf den Salomo eingehen will. Das Darbringen von richtigen Opfern, Kapitel 4, Vers 17. In der Schlachterübersetzung ist es Kapitel 5, Vers 1. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Und herbeikommen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben, denn sie haben keine Erkenntnis, sodass sie Böses tun. In diesem Vers geht Salomo auf den öffentlichen Gottesdienst ein und zeigt auf, was für ein Gottesdienst vor Gott wohlgefällig ist und was für ein Gottesdienst vor Gott nicht wohlgefällig ist. Salomo will uns in diesem Vers deutlich machen, dass der Gottesdienst eine heilige Angelegenheit ist, die wir nicht leichtfertig angehen sollten. Und er will uns aufzeigen, welche Opfer für Gott angenehm sind, welche Gott annimmt und welche er nicht annimmt. In diesem Vers wollen wir also lernen, in welcher Weise wir Gottesdienst feiern sollen, Gott Opfer darbringen sollen. Und hier haben wir zunächst eine Warnung. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Ihr alle seid heute zum Haus Gottes gegangen. Hast du deinen Fuß bewahrt? Hast du darüber nachgedacht, wohin du heute gehst? Hast du dir ins Bewusstsein gerufen, was du heute tun wirst, wenn du nach Waiblingen in die Bahnhofstraße 5 fährst und in den zweiten Stock gehst und dich um 10.30 Uhr hier hinsetzt? Das Haus Gottes, von dem Salomo hier spricht, ist in seinem Kontext damals der Tempel in Jerusalem gewesen, das religiöse Zentrum der Juden, wo Gottes Gegenwart war, wo die Juden hingekommen sind, um Schlachtopfer darzubringen, um ihrem Gott Lieder zu singen, um ihn anzubeten und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das Haus Gottes im Alten Testament aber bezieht sich zum Teil auch direkt auf die Gegenwart Gottes und nicht in erster Linie auf den Tempel. Denn als Jakob, der Patriarch, auf der Flucht vor seinem Bruder Esau war und er sich niederlegte auf einem Stein und schlief und Gott ihm im Traum begegnete. Dort sagte Jakob, als er aufgewacht ist: Gewiss, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie furchtbar ist dieser Ort? Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes. Und dies ist die Pforte des Himmels. 1. Mose 28, Vers 17. Jakob bezeichnete die Gegenwart Gottes als das Haus Gottes. Wenn Salomo hier also in unserem Text von dem Haus Gottes spricht, dann spricht er gesamtbiblisch gesehen generell von der Gegenwart Gottes. Und wir als Gemeinde im Neuen Testament gehen nicht mehr zu einem Tempel, sondern wir gehen als Gemeinde an einen Ort und dort, wo die Gemeinde sich versammelt, dort ist das Haus Gottes, dort ist die Gegenwart Gottes. Denn Paulus sagt über die Gemeinde, dass sie das Haus Gottes ist, die Versammlung des lebendigen Gottes. 1. Timotheus 3, Vers 15. Wie gesagt, gesamtbiblisch betrachtet bezeichnet das Haus Gottes den Ort, wo Gott selbst gegenwärtig ist. Es ist ein Ort, an dem wir Gott begegnen können. Es ist also ein heiliger Ort. Denn egal, ob es auf einem freien Feld wie bei Jakob ist, oder ob es im Tempel ist, oder ob es in der Gemeinde Jesu heute ist, wenn Gott an einem Ort ist, dann ist dieser Ort heilig und dann sollten wir bildlich gesprochen unsere Schuhe ausziehen. Denn wir befinden uns auf heiligem Boden. Und aus diesem Grund warnt uns Salomo hier davor, nicht unbedacht oder leichtfertig in das Haus Gottes, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Dass wir nicht unbedacht und vorschnell an den Ort gehen, an dem Gott wohnt. Es ist, als würde Salomo hier sagen, wenn er sagt, bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Denke darüber nach, in was für ein Haus, in was für eine Gegenwart du gehst, wenn du in die Gemeinde kommst. Komm nicht in die Gemeinde, als wäre sie ein Ort wie jeder andere. Mache dir bewusst, dass Gott selbst gegenwärtig ist in seiner Gemeinde. Sammle daher deine Gedanken, ordne deine Gedanken, komm in Ehrfurcht und zugleich mit Freuden in das Haus Gottes. Wir sollten uns in Erinnerung rufen und darüber nachdenken, was Ethan in Psalm 89, Vers 8 über Gottes Gegenwart in seiner Gemeinde sagte. Er ist ein Gott, sehr schrecklich in der Versammlung der Heiligen und furchtbar über alle, die rings um ihn her sind. Psalm 89, Vers 8. Schrecklich in der Versammlung der Heiligen. Furchteinflößend in der Versammlung der Heiligen. Wir sollten also nicht leichtfertig, nicht unbedacht an diesen Ort kommen, liebe Geschwister. Wir sollten uns bewusst machen, in wessen Gegenwart wir treten und jetzt in diesem Augenblick sind. In diesem Augenblick sind wir in der Gegenwart Gottes. Es sind geistliche Realitäten, die sich in diesem Augenblick abspielen, hier an diesem Ort. Wisst ihr, je mehr wir Gott, je mehr wir seine Größe, je mehr wir seine Heiligkeit erkennen, umso bedachter und umso ehrfürchtiger werden wir in den Gottesdienst kommen. Und umso mehr werden wir uns die Einstellung von David zu Herzen nehmen, der sagte, ich werde in der Größe deiner Güte eingehen in dein Haus, ich werde anbeten in deiner Furcht gegen deinen heiligen Tempel. Psalm 5, Vers 8. Sehen wir diese zwei Aspekte? In der Größe deiner Güte. Ich kann nur hier an diesen Ort in die Gegenwart Gottes kommen. Wieso? Weil er ein gütiger Gott ist. Weil er uns seine Gnade anbietet in seinem Sohn Jesus Christus und hierin uns seine Güte offenbart hat, dass wir durch seinen Sohn überhaupt in seine Gegenwart kommen dürfen. Gleichzeitig kommt David mit Furcht in dieses Haus und betet ihn an in Furcht. Wieso? Weil auch wenn Gott gütig ist, ist er immer noch ein furchtbarer Gott, ein verzehrendes Feuer, der sich hüllt in Licht wie in einem Gewand und in dessen Gegenwart die Engel beständig rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. In die Gegenwart dieses Gottes treten wir, wenn wir hier zusammenkommen. Deswegen sagt David, bewahre deinen Fuß, wenn du in das Haus Gottes kommst. Und wenn wir mit dieser Einstellung, mit dieser Ehrfurcht in das Haus Gottes treten, in dem Bewusstsein, wer es ist, dem wir begegnen, dann werden wir auch die nächste Aufforderung von Salomo beherzigen, wenn er sagt, und herbeikommen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben. Hier stellt Salomo das innere und das bereitwillige Hören auf Gottes Wort dem formellen Gottesdienst gegenüber. Er sagt, es ist besser, wenn du kommst in das Haus Gottes und du setzt dich dorthin und du hörst der Lesung von Gottes Wort zu, weil dann spricht Gott zu dir, als dass du kommst zu diesem Haus und dich interessiert es überhaupt nicht, was Gott dir zu sagen hat, sondern du bringst einfach nur deine Schlachtopfer da, um dein eigenes Gewissen zu beruhigen und deine fromme Tätigkeit zu tun und dann wieder nach Hause zu gehen. Er sagt, es ist besser, Gott hat mehr Gefallen daran, wenn du keine Opfer bringst, kommst und zuhörst, als wenn du kommst und nicht zuhörst und Opfer bringst. Gott hat mehr Gefallen an der inneren Haltung deines Herzens, als an der äußeren Frömmigkeit, die du darbringst. Gott interessiert es nicht, welche Opfer du bringst, wenn dein Herz fern von ihm ist. Das ist, was Gott uns durch Salomo hier vermitteln will. Im Alten Testament waren es die Schlachtopfer, die den Gottesdienst ausmachten, die Dank- und Bußopfer, die man dargebracht hat. Aber Gott sagt, mich interessieren diese Opfer nicht. Mich interessiert es, ob du zuhörst. Denn Salomo sagt weiter über solche Leute, die nur einen äußerlichen, formellen Gottesdienst abliefern, denn sie haben keine Erkenntnis, sodass sie Böses tun. Also sie kommen dorthin, sie haben überhaupt keine Erkenntnis über Gott, sie haben überhaupt keine Ehrfurcht vor Gott, sie wissen überhaupt nicht, was sie im Gottesdienst tun, sie bewahren ihren Fuß nicht, wenn sie zum Haus Gottes kommen, sondern sie kommen dorthin, haben davor Böses getan, gelogen, Ehebruch betrieben, kommen jetzt zum Tempel, bringen ihre Opfer da, denken, dass sie so mit Gott einen Gefallen tun und sich selbst auch noch, gehen dann wieder vom Tempel weg und tun weiter Böses. Sie haben keine Erkenntnis. Es ist besser, die Opfer wegzulassen und zu kommen, um zu hören, als Opfer zu bringen und nicht zu hören. Sehen wir, Gott schaut mit Wohlwollen auf diejenigen, die mit einem aufrichtigen Herzen zum Gottesdienst kommen. Die Haltung, in welcher Weise wir zum Gottesdienst kommen, hängt stark davon ab, ob Gott uns segnet oder nicht. Wenn wir uns bereits am Tag zuvor, am Abend zuvor, am Samstagabend, darauf einstellen und bewusst machen, wohin wir morgen früh gehen, dann werden wir viel offener hören. Dann werden wir viel bereitwilliger sein, anzunehmen, was Gott zu uns zu sagen hat. Wenn wir uns jedoch nicht vorbereiten und unbedacht in den Gottesdienst gehen, dann stehen wir in der Gefahr, und ich sage nicht, dass es generell so ist, aber wir stehen in der Gefahr, einfach nur einen rein formellen Gottesdienst abzuliefern. Einfach nur schön zu singen, unsere Spenden abzugeben, vielleicht noch das Mahl des Herrn zu feiern und dann zu gehen. Und es bleibt rein formell äußerlich, aber innerlich sind wir nicht da. Gott will nicht in erster Linie unsere Opfer, Gott will dein Ohr. Gott will deine Ohren, er hat dir zwei Ohren gegeben, damit du genau zuhörst, wenn er zu dir spricht. Gott legt sehr viel Wert darauf, wie wir ihm zuhören. Herbeikommen, um zu hören, sagt Salomo, ist besser. Und Jesus selbst sagte während seinen Predigten immer und immer wieder, die Evangelisten haben es immer wieder aufgeführt, und ich glaube, das war immer wieder so eine Warnung oder so eine Aufforderung von Jesus, wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Markus 4, Vers 23. Jesus sagt, Gott hat dir Ohren gegeben und hier ist das Fleisch gewordene Wort. Wenn ich also spreche und du Ohren bekommen hast, um zu hören, dann hör jetzt zu, was ich dir zu sagen habe. Wisst ihr könnt hier zum Gottesdienst kommen und ihr könnt der Lesung von Gottes Wort zuhören. Und Geschwister, wir lesen Gottes Wort Kapitel für Kapitel, Sonntag für Sonntag, weil Gott dann zu uns spricht. Du kannst dieser Lesung zuhören mit deinen Ohren, aber doch nicht zuhören. Es kann dich totlassen, es kann nichts in dir bewegen, wenn du nicht hörst. Es gibt ein Hören mit den Ohren, aber es gibt auch ein Hören mit den Ohren, mit dem Herzen. Du kannst der Predigt zuhören. Und sagen, ja, es war wieder eine gute Predigt. Aber es lässt dich kalt, es verändert dich nicht. Wieso? Weil du vielleicht nur mit deinen Ohren gehört hast, aber nicht mit deinem Herzen. Besser ist es zu kommen und zu hören mit den Ohren, dass es in unser Herzen geht und uns verändert. Diese Opfer, die gefallen Gott. Jakobus kannte dieses Problem bereits, dass man zwar da sein kann, um zu hören, aber es bleibt unverändert in deinem Leben. Deswegen warnte er seine Leser, wenn jemand zwar dem Wort Gottes zuhört, dieses Wort ihn aber nicht verändert, und sagt dann, dieser Mensch, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Jakobus 1, 23 bis 24. Brüder, Schwestern, Besucher, liebe Gemeinde, ich habe gestern und heute dafür gebetet, ich brauche diese Predigt. Gott muss zu mir sprechen. Wenn ich zu euch spreche, dann spreche ich auch zu mir. Wie oft sind wir genau solche Leute, die hören, die lesen und die gehen und die vergessen haben, was sie gehört haben und was sie gelesen haben. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir lernen, wie wir richtig hören. Haben wir uns schon mal Gedanken gemacht, wie wir richtig hören? Es gibt in der Bibelschule, lernst du zu predigen. Aber wo lernt man zu hören? Wo lernt man zu hören? Lass mich hierbei auf 5 kurze Arten des Hörens eingehen, die dir dabei helfen sollen, wie du richtig hörst. Wenn Gottes Wort gelesen wird, wenn Gottes Wort verkündigt wird, wie hörst du gewinnbringend? Das erste ist, höre ehrfürchtig. Höre ehrfürchtig. Mache dir bewusst, wer es ist, auf den du hörst, wenn du in den Gottesdienst kommst. Ich versuche, meinen Kindern bei den Andachten beizubringen, wenn Papa zu euch redet, dann redet zwar Papa zu euch, aber wenn ich Gottes Wort lese, dann ist es Gott, der zu euch redet. Und deswegen sollt ihr mir zuhören, nicht wegen mir, sondern wegen Gott. Das Gleiche gilt für uns alle hier. Wenn wir hierher kommen und Gottes Wort gelesen wird und Gottes Wort verkündigt wird und der Prediger versucht, das Wort Gottes recht zu schneiden, dann ist es Gott, der zu euch spricht. Und dann solltest du ehrfürchtig hören. Weil wenn Gott spricht, dann sollten wir still sein und auf unser Angesicht fallen und hören. Es ist der lebendige Gott, der gesprochen hat und ein ganzes Universum in seine Existenz gerufen hat. Dieser Gott ist es, der jetzt zu dir und mir spricht, wenn wir sein Wort hören. Höre also ehrfürchtig. Zweitens, höre betend. Höre betend. Paulus betete für die Epheser, dass Gott ihnen den Geist der Erkenntnis gibt und dass Gott ihnen die Augen des Herzens öffnet, um mehr und mehr die Herrlichkeit Gottes zu erkennen. Wir müssen beten. Vor dem Gottesdienst, am besten am Samstagabend schon. Herr, wenn ich heute in dein Haus komme und wenn du heute zu mir sprichst, dann öffne meine Ohren. Dann lass mich hören. Dass ich aufmerksam zuhöre, dass ich höre, verstehe, dass ich glaube, dass ich umsetze, dass ich tue, dass ich nicht nur ein Hörer des Wortes bin, sondern auch ein Täter des Wortes. Höre betend. Drittens, höre glaubend. Höre auf die Worte Gottes und glaube dem, was Gott dir sagt. Wir sollten den Thessalonichern gleich sein, über die Paulus sagen kann, dass sie das Wort Gottes nicht als Menschenwort angenommen haben, sondern als das, was es wahrhaftig ist, als Gottes Wort. Höre glaubend daran, dass dies hier irrtumslos, unfehlbar, vollkommen wahr ist, von Gott gehaucht, aus seinem Munde kam. Und deshalb ist dieses Wort auch nützlich zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen zugerüstet wird, zu jedem guten Werk bereit. Höre glaubend, nicht zweifelnd. Viertens, höre prüfend. Und damit meine ich nicht bibelkritisch prüfend, sondern prüfend in der Hinsicht, inwiefern ist das, was Gott jetzt zu mir sagt, relevant für mein Leben? Nicht für meinen Nachbar oder für den da draußen, sondern prüfe das, was Gott jetzt zu mir sagt. Inwiefern betrifft es mich? Inwiefern brauche ich hier Korrektur, Veränderung, Mut, Trost, was auch immer? Höre prüfend. Prüfend, dein Herz vor Gott auszubreiten, aufzudecken. Und fünftens, höre aufmerksam. Damit meine ich, höre, als würde dein Leben davon abhängig sein. Höre in der Weise, was Petrus gesagt hat, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ohne die Worte Gottes sterben wir. Höre aufmerksam, als würde dein Leben davon abhängig sein. Denkt nicht an das Essen, das später auf euch wartet oder sonstige Dinge während dem Gottesdienst. Und ja, hier hat der Prediger eine große Verantwortung. Wenn der Prediger langweilig predigt, dann liegt es an ihm, dass du abschweifst. Aber dennoch stehst du und ich in der Verantwortung, aufmerksam zu hören. Manchen hilft es mitzuschreiben. wie ich sehe, und es ist wunderbar. Manchen hilft es nicht mitzuschreiben, dann wird man schneller abgelenkt. Wie auch immer, was auch immer dir dabei hilft, aber höre konzentriert und aufmerksam zu, wenn Gott zu dir spricht. Ich denke, es gäbe noch mehr, aber diese fünf Dinge sollten uns schon helfen, gewinnbringend zu hören, wenn wir zum Haus Gottes kommen. Hören ist besser, als Schlachtopfer zu bringen. Das ist also die erste Wahrheit, die Salomo uns hier beibringen will, wie wir einen ehrfürchtigen Umgang mit Gott pflegen. Feiere keinen oberflächlichen, äußeren Gottesdienst, sondern komme vorbereitet in den Gottesdienst und höre aufmerksam darauf, was Gott dir sagen will. Und ich habe schon einiges erwähnt, aber ich denke, was uns dabei helfen kann, ist am Vorabend sich schon darauf vorzubereiten. Am Vorabend mit der Familie, bei der Andacht für den Gottesdienst zu beten. Am Morgen, wenn du aufstehst, dein Herz auf den Gottesdienst vorzubereiten, indem du darüber nachdenkst, wen du jetzt begegnen wirst. Mach dir im Vorfeld Gedanken, wem du begegnen wirst. Und setze dich im Gottesdienst, wie wir es versuchen einzuführen, 5 Minuten vorher hin. Versuch ruhig zu werden. Versuch in dich zu kehren und zu beten. Und so wirst du, denke ich, eine gute Vorbereitung dafür haben, aufmerksam darauf zu hören, was Gott zu dir zu sagen hat. Und dann wirst du auch deinen Fuß bewahren, wenn du zum Haus Gottes gehst. Das ist also der erste Punkt gewesen. Der zweite Bereich, auf den Salomo eingehen will, um uns zu zeigen und uns zu lehren, einen ehrfürchtigen Umgang mit Gott zu pflegen, ist das Halten von anständigen Gebeten. Das Halten von anständigen Gebeten. Hier lesen wir in Kapitel 5, Vers 1. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Also zuvor haben wir gelernt, was wir tun sollen, wenn Gott zu uns redet. Jetzt wollen wir lernen, inwiefern wir zu Gott reden sollen. Zuvor ging es um den öffentlichen Gottesdienst im Haus Gottes. Jetzt geht es um den privaten Gottesdienst in deinem Kämmerlein, wie du mit Gott redest. Zuvor ging es darum, wie Gott zu dir redet. Jetzt geht es darum, wie du zu Gott reden sollst. Nun, zunächst haben wir hier eine Aufforderung. Wir haben gelesen, sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Dieser Vers spricht unmissverständlich von der heiligen Pflicht des Gebets. Aber ich würde es nicht nur eine heilige Pflicht des Gebets nennen, ich würde es auch ein herrliches Privileg nennen. Es ist nicht nur eine heilige Pflicht, sondern auch ein herrliches Privileg, dass wir in die Gegenwart Gottes treten dürfen. Doch in diesem Vers warnt uns Salomo davor, unvorbereitet in die Gegenwart Gottes zu treten. Zuvor hat er uns unterweisen wollen, geh nicht unvorbereitet in den Gottesdienst. Und jetzt will er uns daran unterweisen, geh nicht unvorbereitet ins Gebet. Nun, ich habe vor einiger Zeit eine 3-teilige Predigtreihe über das Gebet gehalten. Und ich denke, es ist gut und wichtig, dass wir eine intime Gemeinschaft mit Gott haben und im Gebet verharren und auch Gebetszeiten uns einführen und einpflegen. Und auch, wenn es möglich ist, auch länger zu beten. Aber wir dürfen diesen Teil von Gottes Wort nicht außer Acht lassen, wo uns gewarnt wird davor, nicht vorschnell in die Gegenwart Gottes zu kommen und nicht unbedacht in seiner Gegenwart zu schwatzen. Denn Gott ist im Himmel. Er ist ein heiliger Gott und wir sind auf der Erde. Wir sollten aufpassen, wie wir mit Gott Gemeinschaft haben. Wir dürfen und wir sollen in die Gegenwart Gottes treten und durch Christus, unseren Mittler, haben wir Freimut, zum Thron der Gnade zu kommen. Gleichzeitig sollten wir uns erneut bewusst machen, mit wem wir reden. Und daher sollten die Worte, die über unsere Lippen gehen, auch wohl überlegt sein. Wir reden mit Gott. Wir reden nicht mit einem Präsidenten. Wir reden nicht mit einem König, einem irdischen König. Wir reden nicht mit unseren Eltern. Wir reden mit unserem Vater, mit unserem Schöpfer, mit einem heiligen und ehrfurchtgebietenden Gott. Deswegen sagt Salomo hier auch, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deine Worte wenige. Hier geht es darum, zum einen auf die räumliche Distanz zwischen Gott und den Menschen ein. Also Gott ist erhaben, Gott ist im Himmel, Gott ist in einer ganz anderen Sphäre, in einer ganz anderen Kategorie. Gott ist heilig, Gott ist furchtbar. Wir sollten daher in einer heiligen Ehrfurcht mit einem gesenkten Haupt, mit leeren Händen und mit einem zögernden Mund in seine Gegenwart treten. Viele von euch kommen aus charismatischen Gemeinden, nicht wahr? Wie schnell wird dort geplappert, unbedacht geplappert. Manchmal sogar weiß man gar nicht, was die Leute reden. Sie verachten genau diese Stelle und übertreten Gottes heiliges Wort und sündigen gegen ihn, indem sie plappern. Gott ist im Himmel, er ist heilig, wir sind auf der Erde. Wir sollten aufpassen, wie wir mit ihm reden. Aber dieser Vers spricht nicht nur von einer räumlichen Distanz, sondern auch von einer moralischen Distanz zwischen Gott und den Menschen. Gott ist heilig. Er ist im Himmel, er ist vollkommen sündlos, er ist vollkommen rein, er bewohnt ein unzugängliches Licht. Wir wohnen auf einer befleckten und sündigen und korrumpierten Erde. Unsere Worte können seine Heiligkeit und seine Reinheit beleidigen, daher sollten wir darauf achten, nicht unnötig viele Worte in seiner Gegenwart zu verlieren. Wisst ihr, wenn wir viel reden, dann besteht die Gefahr, schnell zu sündigen. Das heißt, bei der Menge der Worte fehlt Übertretung nicht. Wer aber seine Lippen zurückhält, ist einsichtsvoll. Sprüche 10, Vers 19. Nun das, was Salomo hier in Sprüche 10, Vers 19 generell über unsere Worte und über unsere Reden sagt, trifft auch aufs Gebet zu. Es kann durchaus sein, dass wenn wir viel und unbedacht schwätzen im Gebet, dass es dort auch ohne Sünde nicht abgeht. Wisst ihr, es kommt nicht darauf an, wie lange wir beten, sondern wie intensiv wir beten. Es kommt auch nicht darauf an, wie viele Worte wir im Gebet gebrauchen, sondern dass die wenigen Worte, die wir reden, wirklich aus der Tiefe unseres Herzens kommen und Gewicht haben. Denn wahres Gebet besteht nicht in der Vielzahl von unseren Worten, sondern wahres Gebet entspringt, getrieben durch den Heiligen Geist, aus der Fülle und Tiefe unseres Herzens. Wir sollten nicht denken, je mehr Worte wir gebrauchen, umso beeindruckender wird Gott sein und umso williger wird er uns geben, worum wir ihn beten. Jesus sagt an einer Stelle, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Nationen, denn sie meinen, um ihres vielen Redens willen erhört zu werden. Matthäus 6, Vers 7. Vielmehr sollten wir uns bewusst machen, was Jesus dann anschließend in Vers 8 sagt. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr nötig habt, ehe ihr ihn bittet. Dies ist keine Erlaubnis, dann nicht zu beten. Die Schrift fordert uns oft auf zu beten. Aber dieser Vers macht uns deutlich, dass Gott bereits weiß, was wir ihn bitten werden, bevor wir ihn bitten. Deswegen müssen wir hier nicht unsere Gebete irgendwie umschmücken und viel versuchen, viel Überredungskunst anzuwenden, um ihn irgendwie gütig zu stimmen für uns. Gott weiß, was wir brauchen. Versuch nicht viel zu reden, sondern komm zu ihm. Und wenn es nur ein Satz ist, dann ist es ein Satz, der aus der Tiefe deines Herzens kommt. Jesus, kommt es nicht darauf an, wie lange du betest. Ihm ist es lieber, dass wir kurze, aber dafür intensive Gebete sprechen, wie lange und unbedeutende Gebete. Jemand sagte mal, in wenigen Minuten wahre Gemeinschaft mit Gott liegt oft mehr geistliche Substanz als in einer ganzen Stunde formeller Andacht. Nun schließlich illustriert Salomo, wieso es besser ist, wenige Worte in der Gegenwart Gottes zu verwenden. Mit den Worten, denn Träume kommen durch viel Geschäftigkeit und der Tor wird laut durch viele Worte. Also ein Tor versucht viele Worte zu verwenden, ja. Und Salomo vergleicht hier das viele Reden mit dem vielen Arbeiten. So wie das viele Arbeiten an einem Tag dazu führt, dass man verwirrte Träume hat dann nachts, so kommen auch durch viele Worte verworrene Dinge hervor. Also er versucht hier eine Illustration uns vor Augen zu führen. Je mehr, wenn man viel redet, kommen oft unbedachte, verschwommene und unklare Worte hervor. Genauso wie von vielem Arbeiten verschwommene und verworrene Träume hervorkommen. Und deswegen sollten wir nicht viel Worte verwenden. in unseren Gebeten. Wir sollten hier also penibel darauf achten, wie und was wir mit Gott reden. Das ist also die zweite Wahrheit, die Salomo uns lehren will, um einen ehrfürchtigen Umgang mit Gott zu pflegen. Wir sollten unsere Worte im Gebet bedacht wählen. Wir sollten Gott mit unseren Worten nicht ermüden. Und wir sollten es vermeiden, in unseren Gebeten durch unsere Worte zu sündigen. Nun, wir sehen, Gebet ist eine heilige Pflicht. Es ist eine Pflicht, wir müssen beten. Aber gleichzeitig ist es eine ehrfurchtsvolle Angelegenheit, denn wir kommen in die Gegenwart Gottes und wir sollten auf unsere Worte achten. Und um diese Wahrheit zu beherzigen, will ich dir hier erneut einige kurze Hilfestellungen geben. Und wen es interessiert, der kann die drei Predigten, die ich dazu gehalten habe, nachhören. Ich glaube, da gehe ich ein bisschen mehr darauf ein. Aber das Erste, was uns dabei hilft, unsere Worte bedacht zu wählen im Gebet, ist: ordne deine Gedanken, bevor du ins Gebet gehst. Hasch nicht einfach so ins Gebet, als würdest du jetzt kurz mit einem Kumpel flüchtig bei der Tür sprechen, sondern ordne deine Gedanken, bevor du ins Gebet gehst. Am besten ist es, wenn du Gottes Wort liest, wenn du eine Zeit der Ruhe hast und du liest Gottes Wort, du denkst über Gottes Wort nach und bevor du ins Gebet gehst, versuchst du das, was du gelesen hast, zu reflektieren, darüber zu meditieren und mit diesen Dingen ins Gebet zu gehen, dann hast du geordnete Gedanken in deinem Herzen, über die du mit Gott reden kannst. Und vielleicht betest du dann sogar eine halbe Stunde oder eine Stunde. Aber deine Gedanken sind geordnet und deine Worte sind wohl überlegt. Ordne also deine Gedanken, bevor du ins Gebet gehst. Das Zweite ist, mach dir bewusst, in wessen Gegenwart du kommst. Es ist wichtig. Mir hilft es, wenn ich ins Gebet gehe, Gott erstmal anzusprechen mit den Titeln und Namen oder Eigenschaften, die ihm zukommen in seinem Wort. Dass er der Allmächtige ist, dass er der Ewige ist, ohne Anfang und ohne Ende, der unveränderliche Gott, der in einem Licht wohnt, der unzugänglich ist und so weiter. Dass ich mir bewusst mache, in wessen Gegenwart komme ich jetzt hier eigentlich gerade. Und eine dritte Sache, die mir persönlich hilft: schreibe deine Anliegen mit Bibelstellen auf. Es hilft, ein Buch zu führen oder einen Zettel zu führen, wo du Anliegen hast, die du dir aufschreibst, vielleicht mit Bibelstellen. Und dann kannst du diese Dinge im Gebet ausbreiten, geordnet. Und du hast schon wohl überlegt, wofür ich jetzt bete. Und du hast Bibelstellen, biblische Grundlagen für diese Gebete. Es gäbe noch mehr zu sagen, aber ich glaube, diese drei Dinge, die helfen schon ungemein, dass wir wirklich wohlbedacht ins Gebet gehen und aufpassen, wie wir mit Gott Gemeinschaft haben. Das ist also der zweite Bereich, auf den Salomo einging. Das erste waren die Schlachtopfer, wie wir Gottesdienst feiern. Der zweite Bereich ist das Gebet, wie wir mit Gott reden. Aber Salomo geht noch auf einen dritten Bereich ein, der uns lehren soll, einen ehrfürchtigen Umgang mit Gott zu pflegen. Und das ist das Bezahlen von ausgesprochenen Gelübden. Das Bezahlen von ausgesprochenen Gelübden. Hier heißt es in Vers 3: Wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu bezahlen, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, bezahle. Nun, ein Gelübde ist ähnlich wie ein Gebet, eine private Angelegenheit, die zwischen dir und Gott geschieht. Doch der Unterschied zwischen einem Gebet und einem Gelübde ist: in der Bibel werden wir aufgefordert, Gebete zu sprechen, aber wir werden nirgends aufgefordert, Gelübde abzulegen. Ein Gelübde ist also eine freiwillige Sache. Eine freiwillige Sache, die ein Mensch mit Gott tut. Salomo sagt hier: wenn du Gott ein Gelübde tust. Also es ist eine Option. Du kannst Gott ein Gelübde tun, aber du musst ihm kein Gelübde tun. Also, aber wenn du ein Gelübde ablegst, dann musst du es auch bezahlen. Dann bist du verpflichtet, es zu bezahlen. Aber du bist nicht verpflichtet, ein Gelübde abzulegen. Nun, was genau ist ein Gelübde eigentlich? Ein Gelübde ist eine feierliche Verpflichtung, die mit Gott und die vor Gott eingegangen wird. Johannes Calvin hat es sehr simpel erklärt. Er sagte über ein Gelübde: was unter den Menschen ein Versprechen heißt, das nennt man im Blick auf Gott ein Gelübde. Okay, also wenn ich dir ein Versprechen gebe als Mensch, dann habe ich mich gebunden, dass ich dir etwas gebe oder was auch immer dieses Versprechen beinhaltet. Nun, wenn wir uns schon in menschlichen Beziehungen zu Dingen verpflichten und ihnen Dinge versprechen, ihnen Dinge zu geben und wir auch penibel darauf bedacht sind, diese Dinge einzuhalten und unser Gegenüber diese Dinge auch von uns fordert, wie viel mehr sollten wir, wenn wir Gott ein Gelübde abgelegt haben, darauf bedacht sein, ihm unser Gelübde zu tun, das wir ihm versprochen haben. Ich möchte auf drei Beispiele aus der Bibel eingehen, die uns aufzeigen, wann und unter welchen Umständen Gelübde abgelegt wurden. Das sind nur drei Beispiele, es gäbe noch viel mehr, aber ich denke, diese werden uns schon helfen zu verstehen, was ist ein Gelübde, wann wurde ein Gelübde abgelegt, ja? Also das erste Beispiel, ein Gelübde kann sich auf eine gegenwärtige Not beziehen. Auf eine gegenwärtige Not. Und hier haben wir Jakob als Beispiel. Als Jakob vor seinem Bruder Esau floh, da tat er Gott ein Gelübde. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen gibt und Kleider anzuziehen und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, wenn Gott all diese Dinge erfüllt, so soll der Herr mein Gott sein. 1. Mose 28, 20 bis 21. Das ist ein Gelübde, das Jakob abgelegt hat. Und das Gelübde bestand darin, dass Gott Jakob mit allem versorgen sollte, mit Kleidung, mit Nahrung, mit Schutz und so weiter, und ihn sicher nach Hause führen soll. Und wenn Gott dies tut, wenn Gott den Teil dieser Abmachung erfüllt hat, dann soll dieser Gott der persönliche Gott von Jakob sein. Das ist das Gelübde. Gott, wenn du mir all dies gibst, dann verspreche ich dir, dass du mein persönlicher Gott bist. Ein Gelübde besteht also, ausgehend von diesem Vers, darin, etwas von Gott zu fordern und Gott dafür dann beim Empfang dieser Forderung etwas zurückzugeben. Und dieses Gelübde bezog sich auf eine gegenwärtige Not. Vielleicht hast du eine gegenwärtige Not. Und du wünschst dir, dass Gott dir dabei hilft und du legst ein Gelübde ab. Das ist ein Beispiel. Ein zweites biblisches Beispiel. Ein Gelübde kann sich auf einen gegenwärtigen Wunsch beziehen. Also auf eine Not, aber auch auf einen Wunsch. Und hier haben wir Hannah als Beispiel. Weil Hannah unfruchtbar war und von ihrem Mann Elkanah keine Kinder bekommen hatte, wünschte sie sich von ganzem Herzen einen Sohn. Sie wünschte sich einen Nachkommen. Sie hatte einen großen Wunsch, ein großes Verlangen. Und dieser gegenwärtige Wunsch veranlasste sie, folgendes Gelübde abzulegen. Und sie tat ein Gelübde und sprach, Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deinem Magd nicht vergessen wirst, und wirst deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben, so will ich ihn dem Herrn geben alle Tage seines Lebens, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. 1. Samuel 1, Vers 11. Wieder eine Forderung, wenn du mir einen männlichen Nachkommen gibst, wenn du das tust, dann werde ich diesen Nachkommen, den du mir gibst, dir weihen, und zwar alle Tage seines Lebens. Es war eine Not, es war ein Wunsch von Hannah, weshalb sie ein Gelübde abgelegt hat. Und ein drittes Beispiel aus der Bibel. Ein Gelübde kann sich auf ein geistliches Verlangen beziehen. Auf ein geistliches Verlangen. Und hier haben wir David als Beispiel. Wir lesen in Psalm 132, in den Versen 2 bis 5, davon, dass David ein Gelübde abgelegt hat, und zwar einen Ort zu finden, wo er Gott ein Haus bauen könnte. Dort lesen wir, gedenke Herr, dem David all seine Mühsal, der dem Herrn schwor, ein Gelübde tat, dem mächtigen Jakobs. Und jetzt kommt das Gelübde. Wenn ich hineingehe in das Zelt meines Hauses, wenn ich steige auf das Lager meines Bettes, wenn ich Schlaf gestatte meinen Augen, Schlummer meinen Augenlidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, Wohnung für den mächtigen Jakobs. Das ist ein geistliches, frommes Anliegen von David gewesen. Er hat gesagt, ich werde nicht schlafen, ich werde nicht in mein Zelt gehen, so lange, bis ich einen Ort gefunden habe, wo ich meinem Gott, dem Gott Jakobs, ein Haus bauen kann. Ein geistliches Verlangen. Er hat ein Gelübde abgelegt. Also wenn du geistliche Verlangen hast, geistliche, gute, fromme Wünsche, Haben wir hier ein Beispiel dafür, wie man ein Gelübde ablegt. Wenn du also eine Not hast, wenn du einen Wunsch hast, wenn du ein geistiges Verlangen hast, haben wir Beispiele in der Bibel, wie man Gelübde ablegen kann. Doch bei alledem solltest du sehr vorsichtig sein, was du Gott gelobst. Denn wenn du Gott etwas gelobst, bist du verpflichtet zu erfüllen, was du ihm versprochen hast. Daher solltest du langsam damit sein, Gelübde abzulegen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr schon mal ein Gelübde abgelegt habt oder ob ihr schon mal euch Gedanken darüber gemacht habt, Gelübde abzulegen. Ich denke, es ist in unseren Tagen nicht so populär. Damals in der römischen katholischen Kirche, auch heute noch, sie legen Gelübde ab, nicht zu heiraten und so weiter und so fort. Es ist krank, es ist verrückt. Sie schwören Gott, niemals zu heiraten, und deswegen gibt es auch so viele sexuelle Sünden in der römisch-katholischen Kirche. Also es ist durchaus in der Christenheit Brauch, Gelübde abzulegen. Aber wir sollten vorsichtig sein, wie wir Gelübde ablegen. Salomo sagt nämlich weiter, wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu bezahlen. Denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, bezahle. Gott nimmt es ernst, wenn wir ein Gelübde haben, wenn wir ihm etwas versprechen, dann nimmt Gott es ernst. Und hierbei bezieht sich Salomo auf das, was in 5. Mose 23 in den Versen 22 bis 24 steht. Hört gut zu. Wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Gelübde tust, so sollst du nicht zögern, es zu bezahlen. Denn der Herr, dein Gott, wird es gewiss von dir fordern. Und es wird Sünde an dir sein. Wenn du aber unterlässt zu geloben, so wird keine Sünde an dir sein. Was über deine Lippen gegangen ist, sollst du halten und tun, so wie du dem Herrn, deinem Gott, freiwillig gelobt hast, was du mit deinem Mund geredet hast. Habt ihr gehört? Hier ging es immer wieder darum, was du freiwillig gelobt hast. Du musst nicht geloben, aber wenn du gelobst, dann musst du geben, dann musst du tun. Nur noch wenn diese Worte im Alten Testament stehen und sich auf das Volk im Alten Testament bezog, bedeutet das noch lange nicht, dass es für uns als Gemeinde im Neuen Testament keine Relevanz hat, wenn wir Gott etwas versprechen. Gott ist der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gott hat sich nicht verändert. Wir leben in einem neuen Bund. Aber dennoch, wenn wir Gott etwas versprechen, fordert er von uns das, was wir ihm versprochen haben. Wir können nicht erwarten, von Gott etwas zu fordern, etwas von ihm zu wünschen, ein Versprechen abzugeben und dann, wenn wir das von Gott empfangen, was wir von ihm gefordert haben, ihm nicht zu geben, was wir ihm versprochen haben. Das machen wir doch auch nicht in der Welt, mit den Menschen. Ich verspreche doch nicht meinem Nachbar, dass ich ihm helfen werde, wenn er mir geholfen hat, dann hilft er mir, aber dann helfe ich ihm nicht. Es wird kein gutes Verhältnis zwischen uns beiden mehr sein. Wenn wir etwas Gott versprechen und er uns gibt, dann sollten wir ihm zurückgeben, was wir ihm versprochen haben. Wir alle sollten auf die Mahnung aus Sprüche 20, Vers 25 hören. Ein Fallstrick des Menschen ist es, vorschnell zu sprechen, geheiligt und nach dem Gelübde zu überlegen. Wie schnell sind wir mit unserer Zunge und wie langsam mit unserem Kopf? Und wisst ihr, ich denke, hier bezieht sich es in erster Linie auf Versprechen, die wir mit Gott ausmachen. Aber wie schnell sind wir auch mit den Menschen so? Wie oft sage ich etwas zu meinen Kindern und kaum haben die Worte meine Lippen verlassen, denke ich darüber nach und denke mir, okay, das war dumm. Das war absolut dumm. Du wirst es nicht einhalten. Wie schnell sind wir mit unserer Zunge und wie langsam mit unserem Kopf? Wir sollten schneller mit unserem Kopf sein und langsamer mit unserer Zunge. Insbesondere, wenn es darum geht, dass wir Dinge mit Gott ausmachen. Mit einem heiligen, allwissenden und alles sehenden Gott. Und aus diesem Grund fährt Salomo in unserem Text auch fort und sagt dann in den Versen 4 bis 5a, besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht bezahlst. Gestatte deinem Mund nicht, dass er dein Fleisch veranlasst zu sündigen. Wir versündigen uns so oft mit unserem Mund, mit unseren Worten. Wie schnell versprechen wir Gott etwas unbedacht im Gebet? Und denken gar nicht darüber nach, ob wir es überhaupt bezahlen können oder nicht. Vielleicht hast du irgendwie gesündigt und du versprichst Gott in deinem Gebet, dass du diese Sünde nie wieder begehen wirst. Du wirst wieder sündigen. Du kannst dein Versprechen nicht halten. Vielleicht wünschst du dir so sehr einen Partner, einen bestimmten Beruf oder irgendeine andere Sache und du bittest Gott um diese Sache und du versprichst ihm gewisse Dinge dafür aber vergisst es dann irgendwann mal. Vielleicht gibt Gott dir sogar einen Partner, Kinder, einen Job oder was auch immer. Und Gott erfüllt deinen Wunsch und du hast schon längst vergessen, was du damals eigentlich im Gebet zu ihm gesagt hast und gibst ihm nicht das, was du ihm versprochen hast. Sehen wir, wir sind so schnell dabei, Dinge zu sagen, Dinge zu versprechen und bringen uns so oft selbst in Situationen, in denen wir sündigen. Denn wenn wir meinen, Gott nehme es nicht ernst, was wir sagen, dann täuschen wir uns, dann irren wir uns. Oh Geschwister, wir haben einen absolut gnädigen Gott, einen wunderbar barmherzigen Gott, der Sünde und Übertretung und Ungerechtigkeiten vergibt und sie in die Tiefen des Meeres wirft. Gleichzeitig haben wir einen Gott, der Wahrheit der Dinge ernst nimmt. Lieber, wir geloben Gott gar nichts, als dass wir geloben, das nicht einhalten können. Gott wird sogar zornig darüber, wenn wir es nicht einhalten. Salomo erklärt weiter, und sprich nicht vor dem Boten Gottes, es sei ein Versehen gewesen, dein Gelübde. Warum sollte Gott über deine Stimme zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Nun, es ist nicht ganz klar, was mit dem Boten Gottes hier gemeint ist. Manche gehen davon aus, dass es damals dann einen Boten gab, einen Propheten oder was auch immer, der wusste, wer hat welches Gelübde abgelegt. Und der ging dann immer wieder zu den Leuten und hat von ihnen dieses Gelübde gefordert, also ihr Versprechen, dass sie ihr Versprechen einhalten sollen. Es ist nicht ganz klar, was mit diesem Boten gemeint ist. Spielt auch keine große Rolle. Die Wahrheit aus diesem Vers ist folgende. Gott fordert von dir, was du ihm versprochen hast. Ganz einfach. Und er wird kommen. Er wird kommen und er wird von dir fordern, wie auch immer er es tun wird. Und wenn wir nicht bezahlen, was wir gelobt haben, dann wird Gott zornig. Und es kann durchaus sein, dass uns in irgendeiner Weise züchtigen wird, dass uns in irgendeiner Weise zurechtweisen wird, wenn wir uns nicht an unser Versprechen ihm gegenüber halten. Wir Christen sind sicher in seiner Hand. Gott wird uns niemals von sich stoßen, aber er ist ein Vater. Wir sind seine Kinder und er wird uns zurechtweisen und züchtigen wie ein Vater seine Kinder, die er liebt. Geschwister, lasst uns nicht leichtfertig vor Gottes Angesicht reden. Lasst uns Ehrfurcht vor Gott haben. Und lass mich hier erneut abschließend einige Wegweisungen geben, die dir helfen sollen, die du beachten solltest, bevor du ein Gelübde ablegst. Ich denke, viele von uns scheuen sich davor, ein Gelübde abzulegen. Und ist das gut? Ist das in Ordnung? Ich scheue mich auch davor. Aber falls du auf den Gedanken kommen solltest, ein Gelübde abzulegen, solltest du diese drei Dinge beherzigen. Und ich lehne mich hier an einen Rat von Charles Bridges an, der Folgendes geschrieben hat. Eine feierliche Verpflichtung, also ein Gelübde, die bewusst vor Gott eingegangen wird, ist eine Entscheidung, die sorgfältiges Gebet und reifliche Überlegung erfordert. Sie sollte auf einer klaren Gewissheit gründen, die aus dem Wort Gottes hervorgeht. Zudem muss sie eine wirklich bedeutsame, angemessene und realistisch erfüllbare Angelegenheit betreffen. Das sind drei Dinge, die ihr hier nennt, auf die ich ganz kurz eingehen will. Also bevor du ein Gelübde tust, erstens, ein Gelübde sollte unter sorgfältigem Gebet und reiflicher Überlegung abgelegt werden. Handle hier nicht im Affekt, handle hier nicht unüberlegt oder vorschnell. Wenn du dir eine Sache wünschst, wenn du in einer Not bist, wenn du ein geistliches Verlangen hast, wenn du in irgendeiner Art und Weise ein Gelübde ablegen willst, handle nicht vorschnell. Denke darüber nach. Worum handelt es sich hier? Bring diese Sache ins Gebet, rede mit Gott darüber, frag ihn um Rat, geh zu Geschwistern aus der Gemeinde, frag sie um Rat, was halten sie davon, wenn du hier und dort ein Gelübde ablegst. Frag deine Pastoren, geh ins Gebet und denke sorgfältig darüber nach, ob es sinnvoll ist, dieses Gelübde abzulegen oder nicht. Zweitens, ein Gelübde sollte auf Gottes Wort gegründet sein. Deine Gelübde sollten nicht aus weltlichen Wünschen oder Vorstellungen, sondern aus Gottes Wort entspringen. Also du solltest nicht sagen, Herr, wenn du mir ein neues Auto, ein Haus, Reichtum und Ruhm gibst, dann werde ich dir dies und jenes zurückgeben. Nein, dein Gelübde sollte mit biblischen Inhalten gefüllt sein. Hierbei haben wir ein Negativbeispiel von dem Richter Jephtha. Kennt ihr Jephtha? Jephtha war ein Richter Israels und er kämpfte gegen die Ammoniter und er hat ein absolut dummes Gelübde abgelegt. Unbiblisch, unüberlegt, vorschnell. Es heißt, und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach, wenn du die Kinder Ammon wirklich in meine Hand gibst, so soll das, was zur Tür meines Hauses herauskommt, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Kindern Ammon zurückkehre, es soll dem Herrn gehören und ich werde es als Brandopfer opfern. Richter 11, 30 bis 31. Jephtha geht, schlägt die Ammoniter, kommt nach Hause und das erste, was aus seiner Tür herausläuft, ist seine Tochter. Was macht Jephtha? Er nimmt seine Tochter und verbrennt sie. Ich persönlich glaube, er hätte es nicht tun müssen. Er hat ein Gelübde abgelegt, aber es war unbiblisch. Denn Gott verlangt keine Menschenbrandopfer. Gott will nicht den Tod der Menschen. Er hätte dieses Gelübde nicht erfüllen müssen, weil es war unbiblisch. Wir müssen sorgfältig überlegen, bevor wir ein Gelübde ablegen und auch die Konsequenzen überlegen, was dieses Gelübde haben könnte. Und wenn es biblisch begründbar ist und realistisch, dann können wir dieses Gelübde ablegen. Und das führt uns zum dritten. Ein Gelübde muss eine bedeutsame, angemessene und realistisch erfüllbare Angelegenheit betreffen. Wenn es unrealistisch ist, wenn du es niemals erfüllen kannst, dann leg kein Gelübde ab. Sprich nicht bei jeder Kleinigkeit ein Gelübde aus. Wenn es wirklich eine Sache handelt, wenn es sich um eine Sache handelt, die wirklich bedeutend ist, wo die Ehre Gottes, wo das Heil von Sündern, wo deine eigene Heiligung im Zentrum stehen, dann ist es gut und ratsam, sich darüber Gedanken zu machen, ein Gelübde abzulegen. Aber nicht, wenn es unbedeutend, unrealistisch und unbiblisch ist. Auch hier haben wir ein Negativbeispiel von den Juden. Von den Juden, die Paulus töten wollten. Sie hassten Paulus, sie wollten ihn töten, sie hassten ihn wie die Pest. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 23, Vers 12, als es aber Tag geworden war, rotteten sich die Juden zusammen, verfluchten sich und sagten, dass sie weder essen noch trinken würden, bis sie Paulus getötet hätten. Nun, wenn sie wirklich ihr Gelübde eingehalten haben, dann sind sie nach wenigen Tagen alle gestorben, weil sie haben ihn nicht getötet. Es war unüberlegt, es war unrealistisch, es war aus dem Affekt heraus, es war aus einem Herzen des Hasses heraus. Wir wollen uns verfluchen und wir wollen ihn töten. Und wenn er nicht getötet wird, wir werden sterben, wir werden nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Das sind Negativbeispiele von Gelübden aus der Bibel, an denen wir uns nicht orientieren sollten, beziehungsweise von denen wir lernen sollten, was wir nicht tun sollten. Es muss wirklich ein bedeutsames Anliegen sein. Und so fasst Salomo, nachdem er uns auch über die Gelübde unterwiesen hat, alles zusammen, was er gesagt hat, inwiefern wir zum Haus Gottes kommen sollen, inwiefern wir ins Gebet gehen sollen, inwiefern wir mit Gelübden umgehen sollen. Und er schließt in Vers 6 mit den Worten, denn bei vielen Träumen und Worten sind auch viele Eitelkeiten, vielmehr fürchte Gott. Das ist die Zusammenfassung. Wenn wir Gott fürchten, dann werden wir ehrfürchtig ins Haus Gottes kommen. Wenn wir Gott fürchten, dann werden wir ehrfürchtig ins Gebet gehen. Wenn wir Gott fürchten, dann werden wir aufpassen, was wir geloben. Sehen wir, die Furcht Gottes ist so ein zentrales Thema in der gesamten Schrift. Es ist so ein zentrales Thema für deinen persönlichen Wandel mit Gott, für Coram Deo. Vor dem Angesicht Gottes zu wandeln, bedeutet, ihn zu fürchten. Und wie lernen wir Gott zu fürchten? Indem wir lernen, wie er ist. Und zwar aus seinem Wort und aus Gebet. Indem wir Gemeinschaft mit ihm pflegen. Indem wir ihn immer mehr erkennen. In seiner Gesamtheit, in seinem gesamten Wesen. Denn darin besteht das ewige Leben, dass wir den allein wahren Gott erkennen und den er gesandt hat, seinen Sohn Jesus Christus. Je mehr wir ihn erkennen, umso mehr erkennen wir das ewige Leben. Umso mehr schmecken wir das ewige Leben. Umso mehr werden wir ihn fürchten. Und umso mehr werden wir Coram Deo leben vor seinem Angesicht. Und umso mehr werden wir ihn stets vor unser Angesicht stellen. Und wir werden aufpassen, wie wir reden, was wir denken, was wir tun und wie wir wandeln. Es ist so zentral, Geschwister. Lasst uns hierin zunehmen, in der Furcht Gottes. Und dann werden wir die Dinge, die Salomo uns hier beigebracht hat, auch sicherlich beherzigen. Amen. Amen.